Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Basel und das sind Themen. Rasante Entwicklung auf dem Dreispitzareal. Der Prozess läuft schneller als ursprünglich geplant. Das Häusliche bedroht das Wilde. Es gibt also wie weniger Wildkatzen, weil sie sich mit Hauskatzen kreuzen. Und Klischees über Indianer auseinandernehmen. Die Basler Filmerin Fanny Bräuning ist unser Wochengast. Das Wetter am Wochenende bringt immer wieder auch Regen. Am Mikrofon ist der Kirsten Hilzinger. Das Dreispitzareal verwandelt sich rasant. Das Gebiet zwischen Basel und Münchenstein soll ein Quartier für Kunst, Wissenschaft, Design und Medien werden, wo es auch Wohnungen hat. Ein erster Schritt ist gemacht. In 4 Jahren macht die Hochschule für Gestaltung und Kunst, die HGK, ihre Türen auf. Und jetzt sind weitere Zuzüge bekannt worden. Gaudenz Wacker.
Die weiteren Betriebe, die auf dem Dreispitzareal einziehen sollen, sind das Kunsthaus Basel-Land und der Basler Jugendsender Radio X. Das hat der Präsident der Christoph-Merian-Stiftung, der Lukas Fesch, gestern oben an der Generalversammlung der SRG-Region Basel bekannt gegeben. Die Christoph-Merian-Stiftung ist die Besitzerin vom Dreispitz-Areal. Das Gelände gewinnt also immer mehr neue Konturen, und zwar sichtbar, nicht nur auf dem Papier. Der Lukas Fesch.
Da sind wir jetzt bereits in einer Ausführungsphase. Also es ist alles am Schluss wesentlich schneller gegangen, als wir uns das ursprünglich erwartet haben, mit dieser Transformation von diesem Gelände.
Auf dem Dreispitz geht es also schneller voran als geplant. Der Lukas Fesch führt das einerseits auf die Werbeaktivitäten von der Christoph-Merian-Stiftung zurück.
Auf der anderen Seite haben natürlich auch die anderen Partner, Basel-Land, Basel-Stadt und auch Münchenstein, gesehen, dass eigentlich der ganze Dreispitz ist das einzige Areal, wo man überhaupt noch darüber verfügen kann. Basel-Stadt hat keine ausdehnende Matte, Basel-Stadt überhaupt kein freies Gelände mehr. Also wenn sich Basel-Stadt will irgendwie ausdehnen, dann kann das nur draussen sein.
Neben der Hochschule für Gestaltung und Kunst, verschiedenen Ateliers und neuen Wohnungen soll auch das Radiostudio Basel aufs Dreispitz-Areal zügeln. So zumindest schlägt das die SRG-Region Basel vor. Und das wünscht sich auch der Lukas Fesch. Er wirbt.
Als Vertreter von der Christoph-Merian-Stiftung finde ich es sehr wünschenswert und eine sehr gute Idee, dass Sie hier ankommen. Denken Sie daran, wir haben hier Lehre und Forschung, wir haben eine Art- und Kulturcluster hier. Da gibt es wirklich ein Mariage von Lehre und Forschung und Radio, die einzigartig sein und wegweisend sein für die Schweiz.
Zurückhaltender ist der Leiter vom Basler Amt für Wirtschaft und Arbeit, der Samuel Hess. Aus seiner Sicht gibt es neben dem Dreispitz für das Radiostudio auch noch andere Möglichkeiten. Der Südpark beim Bahnhof SBB zum Beispiel. Sicher ist für ihn aber eins. Das neue Dreispitz-Areal könnte ein Kristallisationspunkt von einem kreativen Milieu zu Basel werden. Eine Art Nest für junge Designerinnen, Architekten, Journalistinnen. Für eine Szene also, die für Leben sorgt in einer Stadt. Der Samuel Hess.
Wenn Sie irgendeine Stadt gehen, eine Stadt anschauen, dann haben Sie relativ schnell spüren Sie, ob in dieser Stadt die Energien sind, ob das lebt, ob das pulsiert. Und jetzt nach meinem Gusto, denke ich, hat da Basel noch ein bisschen Potenzial, noch ein bisschen Nachholbedarf. Wir wissen, dass unsere internationalen Konzerne darauf angewiesen sind oder auch eigentlich vom Standort verlangen, dass es nicht irgendein langweiliger, toter Ort ist, sondern eben ein Ort, der lebt.
Und wenn sich mit dem neuen Dreispitz tatsächlich ein Ort wird auftun, wo eine junge kreative Szene sprießt, dann möchte das die Stadt vielleicht doch ein Funken lebendiger. Das Dreispitz-Areal wandelt sich also in zügigen Schritt. Die Entwicklung, die die Architekten Herzog und de Meuron noch vor ein paar wenigen Jahren erst als vage Vision skizziert haben, wird immer mehr Realität. Und das schneller, als man gedacht hat.
Nachrichten aus der Region. Wer gegen Ess- und Trinkverbot in der Basler Tramli verstoßt, kriegt keinen Buss. Das Bundesamt für Verkehr stellt klar, als BVB zwei Dörfer verbieten, als man in der Tramli und Bus isst und trinkt. Sie dürfen aber keinen Buss aussprechen, wenn jemand gegen das Verbot verstoßt. Rechtlich sei das nicht möglich. Ungeschoren kommen Essen die Fahrgäste einen Weg nicht weg. Die BVB dürfen den Fahrgästen nämlich die Kosten fürs Putzen von Essensresten aufbrummen. Die BVB hält an einem Unkostenbeitrag von 20 respektive 40 Franken fürs Putzen fest. Wegen dem Gewitter von heute Nachmittag ist es im Landkreis Lörrach zu Erdrutsch gekommen. Von den starken Regenfällen ist vor allem das Gebiet bei Effringenkirchen und Kandertal stark betroffen gewesen. Dort sind auch Keller überflutet worden und verschiedene Strassen sind wegen Erdrutsch blockiert. Im Bahnhof von Efringenkirchen hat auch der Blitz eingeschlagen. Heute Morgen hat Zissach, die Lagerhalle der Maschinenfabrik von Arx, ist komplett abgebrannt. Rund 80 Feuerwehrleute aus verschiedenen Gemeinden waren im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass der Brand auch noch auf andere Gebäude übergreift. In der abbrennenden Lagerhalle hat es vor allem Verpackungsmaterial gehabt, aber auch verschiedene Fertigprodukte. Bei diesem Brand hat es stark geraucht und der Rauch hat man kilometerweit gesehen und geschmeckt. Der Sachschaden ging in die Millionenhöhe, schreibt die Baselbieter Polizei. Verletzt worden ist niemand. Die Brandursache wird noch abgeklärt. In Muttenz hat ein Mann in einem Restaurant zwei Serviceportemonnaies gestohlen. Eine Serviertochter hat den Diebstahl bemerkt und der Mann zur Rede gestellt. Daraufhin hat der Mann ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ist ohne die beiden Portemonnaies geflüchtet. Die Serviertochter ist am Auge verletzt worden. Die Baselbieter Polizei sucht Zeugen. Wildkatzen sind seltene Tiere. Das war vor 150 Jahren schon so. Und weil sie der Mensch ständig gejagt hat, sind Wildkatzen vor rund 60 Jahren in der Schweiz sogar praktisch ausgestorben. Erst in den letzten Jahren hat sich die Wildkatze von Frankreich her wieder in der Schweiz ausbreitet, zum Beispiel auf dem Blauen, einem Hügelzug nördlich verlaufen. Aber kaum wieder zurück in unsere Region sind Wildkatzen schon wieder bedroht. Martin Jordan.
Bedroht sind die Wildkatzen das mal nicht mehr vom Mensch, sondern von einem artverwandten Tier, nämlich der Hauskatze. Hauskatzen treiben sich vielmal auch in der freien Wildbahn um, sei es, weil sie ausgesetzt worden sind, sei es, weil sie zum Beispiel auf einem Bauernhof frei umeinander ziehen können. Der Biologe Darius Werber kann jetzt belegen, dass sich Wild- und Hauskatzen durchaus auch miteinander paaren.
Unsere Mischlinge, die wir hier haben, die müssen in den letzten Jahren entstanden sein. Und ich meine, das sind freilebende Tierteltern, zweifellos, mindestens die Wildkatzen, die Hauskatzen vielleicht einfach frei laufend, dass sie noch immer daheim sind und zur Paarungszeit, das ist im Winter im Wald verschwinden.
Mindestens 7 so Mischlinge aus Wild- und Hauskatzen sind auf dem Blauen entdeckt worden. Reine Wildkatzen sind 17 zum Vorschein gekommen. Und klar ist, dass die Anzahl Hauskatzen im gleichen Wald, wo rund 60 Quadratkilometer gross ist, um ein Vielfaches grösser ist. Herausgefunden hat man das mit genetischen Laboruntersuchungen von den Haaren, die die Katzen an Dachlatten hinterlassen haben. Die Dachlatten sind mit Baldrian imprägniert worden, das hat die Katzen angelockt und sie haben sich daran gerieben. In den nächsten 10 Jahren wird der Darius Werber dokumentieren, unter welchen Bedingungen sich Wildkatzen mit Hauskatzen kreuzen. Zu diesem Zweck werden auf dem Blauen die Populationen von Wild- und Hauskatzen im Wald exakt erfasst.
Das Resultat von dem wird ein Stammbaum sein, dass wir für jede Wildkatze, die wir im Winter finden, wissen, wer ist der Vater, wer ist die Mutter. Und auf diese Art natürlich auch der Prozess vom Einkreuzen, also von fremdem Genmaterial, von Hauskatzen her, dass wir diesen Prozess tatsächlich beobachten können und messen. Im Moment wissen wir ja nur, es gibt Mischlinge. Wir wissen aber nicht, ist das ein Prozess, der im Moment im Gang ist, der sich vielleicht verstärkt oder der sich abschwert. Und wenn wir das Jahr für Jahr machen, denken wir, kriegen wir mit der Zeit ein Bild.
Zeigt sich im Laufe der Zeit, dass die Zahl der Mischlinge stark zunimmt, ist die Wildkatze auf dem Blauen vom Aussterben bedroht. Um die Tierart zu erhalten, muss man sich dann möglicherweise Massnahmen überlegen.
Wenn wirklich die Vermischung mit Hauskatzen ein grosses Problem wäre, dann müssen wir wahrscheinlich über das Kastrieren von freilaufenden Hauskatzen in den Wildkatzengebieten dafür sorgen, dass die Vermischungen einfach seltener werden oder ganz aufhören.
Und beim Kastrieren von Hauskatzen würde der Tierschutz bei der Basel mithelfen. Der Tierschutz hat nicht nur das Patronat vom ganzen Projekt übernommen, er unterstützt es auch finanziell. Der Darius Werber ist dankbar für das Engagement, denn für ihn als biologisch unbestritten, dass die Wildkatze auf dem Blauen nicht aussterben darf.
Es ist ein eigenes Tier, in diesem Fall Unterart, weil sie sich ja noch mit anderen mischen kann. Aber es ist etwas, das entstanden ist in den letzten 200'000 Jahren in Europa, was es sonst nie gibt. Und ich fände es schade, man würde sie verlieren. Sie wäre in dem Sinne natürlich unersetzbar, wie irgendeine Tierart, die man nicht verlieren will.
Wildkatzen sind ab heute auch auf der Briefmarke zu sehen. Die Schweizerische Post hat heute eine Briefmarke zu Ehren von der Wildkatzen herausgegeben. Es ist eine 85-Rappen-Marke mit 2 kleinen Wildkätzchen drauf. Als nächstes reden wir mit der Basler Filmerin Fanny Bräuning. Sie hat einen Film über die Lakota-Indianer gemacht, sagt aber, sie selber sei gar kein Fan von Indianern. Wie sie einen Weg auf das Filmthema Indianer gekommen ist, erzählt sie in 3 Minuten. In 16 Minuten ist es 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Morgen wird zum ersten Mal der Basler Filmpreis vergeben. Eine von den Anwärterinnen auf den Basler Filmpreis ist Fanny Bräuning. Ihr Film «No More Smoke Signals» über die Lakota-Indianer läuft zurzeit in den Basler Kinos. Die Fanny Bräuning hat schon den Schweizer Filmpreis bekommen und den Prix des Soleurs von der Solothurner Filmtag. Sie ist 34 Jahre alt, hat Basler Wurzeln und lebt mittlerweile mit ihrem Sohn in Berlin. Wer ist die junge Frau? Das hat Michelle Renaud wollen wissen. Sie hat Fanny Bräuning gefragt, wie sie auf die Idee gekommen ist, den Film «No More Smoke Signals» zu machen.
Ich war nicht jetzt in dem Sinne ein Indianer-Fan oder besonders interessiert an dem Thema, sondern habe eines Tages ein Buch in die Hand gekriegt, eine Autobiografie von Leonard Peltier. Das ist ein indianischer Aktivist, der seit über 30 Jahren im Gefängnis ist in Amerika. Und die Geschichte hat mich absolut schockiert. Und ich habe dem einfach nachgehen. Also ich habe einfach nachgehen, wieso weiss ich von dem nichts. Gleichzeitig hat mein damals etwa 5-jähriger Sohn das ganze Wohnzimmer vollgebaut mit einem Tipi-Playmobil-Indianerdorf. Und das ist mir plötzlich so absurd vorgekommen, dass man einerseits wahrscheinlich auf der ganzen Welt kein Volk hat, das so klischiert ist wie die Indianer. Und gleichzeitig weiss man fast gar nichts, außer die Klischees, die man im Kopf hat.
Sie tönen wie ein sehr interessierter Mensch, ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Stimmt das so? Also?
Wenn mich etwas packt, dann schon. Also ich habe jetzt nicht immer gerade 5 Themen in der Schublade, sondern ich brauche lange, bis ich ein Thema finde, das mich so packt. Und dann lassen wir bei einem los. Also bei dem Film ist das ja schlussendlich, sind 6 Jahre Arbeit daraus geworden. Ich habe vor 6 Jahren angefangen. Mit viel Krise natürlich dazwischen und Zweifel und Selbstzweifel und Zweifel am Projekt und überhaupt natürlich. Aber schon von Anfang an, vor allem als ich die Menschen dort gesehen habe und auch einzelne Menschen entdeckt habe, die jetzt in dem Film sind, überzeugt gewesen davon, dass sie das wert sind, dass man über sie einen Film macht.
Braucht es da eine Eigenheit, um so einen Film zu realisieren?
Sicher. Schon eine Portion, auch bis. Es ist sehr hart. Es ist oftmals hat es uns alle vom Team massiv an unsere Grenzen gebracht und gleichzeitig ist es auch wunderbar, was wir dort an Erlebnissen haben können, dürfen miterleben.
Was ist denn so etwas, was Ihnen geblieben ist?
Etwas vom Verrücktesten, was ich dort sicher erlebt habe, ist, ich bin eingeladen worden, an einem Gedenkritz teilzunehmen. Das ist auch ein wichtiger Teil von dem Film, wo sie jedes Jahr, seit 20 Jahren, die Strecke nachreiten, wo ihre Vorfahren geritten sind, bevor sie in Wounded Knee massakriert worden sind. Also sie reiten im Winter bei zum Teil Minustemperaturen von bis zu minus 30 Grad, reiten sie 2 Wochen lang viele 100 Meilen bis nach Wounded Knee auf der gleichen Strecke wie damals. Und ich bin eingeladen worden, ganz ohne Team am Anfang, dort mitzureiten, habe natürlich nur einzelne Tage überstanden, weil das physisch natürlich nicht zu arbeiten ist. Also ein Tag nach 7 Stunden, hauptsächlich Galopp im Schneesturm, da ist man am nächsten Tag auf harten Schmerzmittel, um das überhaupt noch aufzustehen. Aber das ist das Verrückteste gewesen, sicher, was ich je gemacht habe, und auch das Eindrücklichste, weil ich noch nie erlebt habe, dass ich in einer Gruppe von Menschen mich so wohlfühle und mich so aufgenommen gefühlt habe. Die Menschen haben mich nicht gekannt. Ich bin sichtbar, ja, jemand war, der nicht dazugehört. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, jeder schaut, ohne dass es vielleicht gross zeigt, ob es mir gut geht.
Wie ist Ihre Begeisterung für den Film entstanden? Wann ist das gekommen, wo Sie gesagt haben, doch, ich möchte Film machen?
Das ist, ich würde sagen, so vielleicht ab 14, 15 immer wieder so eine Idee gesehen. Ich habe dann auch im Gimmi wie durchgeboxt, dass wir in der Projektwoche einen Film machen. Da waren wir vielleicht 16 gewesen und ich durfte dann als Matur Abschlussarbeit im Zeichnen einen Kurzfilm machen. Aber ich muss vielleicht dazu sagen, ich komme aus einem Elternhaus, wo das nicht so weit weg ist. Mein Vater ist Fotograf, meine Mutter war früher eine Grafikerin gewesen. Also so die gestalterische Bilderwelt sind eigentlich uns auch sehr vertraut gewesen als Kinder. Darum ist das vielleicht auch nicht so eine grosse Schritt ist ja nicht so eine verrückte Idee. Ich habe dann aber erst mit Anfangs 20 ist es mir dann ganz klar gewesen, dass ich möchte an die Filmschule. Und dann habe ich in Zürich an der Schule für Gestaltung die Filmschulausbildung gemacht.
Wie muss man sich denn den Alltag von einer Filmemacherin vorstellen? Also, das ist ja nicht so, dass man am Morgen um 8 Uhr ins Büro geht und so um 5 Uhr wieder heim. Ich denke, das ist auch etwas Unregelmäßigeres, oder?
Das ist komplett unregelmäßig und das hängt natürlich auch davon ab, was für eine Phase des Projekts das ist. Im Moment ist das sehr viel auch wirklich Büroarbeit. Am Computer sein, E-Mails beantworten, telefonieren, Briefe schreiben, viel Reisen für Festivals natürlich auch, Publikumsdiskussionen. Dann hat es ganz eine andere Zeit gegeben, wo ich sehr viele Recherchereisen unternommen habe von den Filmen. Also ich bin viermal nach South Dakota gereist und das sind in die anderen Reservate etwa sicher 3-4 Monate alles zusammen, nur für die Recherche. Die Reisezeit natürlich nochmal ganz eine andere Phase, da sind wir alles zusammen 16 Wochen vor Ort gewesen, haben 18 Stunden am Tag geschafft, ohne einen Freitag in 7 Wochen, also sehr, sehr, sehr anstrengend. Dann ist eine Phase gekommen von über einem Jahr Schnitt, also wo wir über lange Zeit die Dramaturgie von dem Film entwickelt haben, im Schnittraum heisst das jeden Tag, viele Stunden, sich das Material angeschaut hat, überlegt hat, wie kann man die Geschichten erzählen, wie kann man die bauen, was funktioniert, das, was man geschnitten hat, angeschaut hat, nach 2 Tagen und merkt, es funktioniert nicht, wir müssen es nochmal ganz anders machen. Also wirklich jetzt über 6 Jahre, eigentlich alle paar Monate ganz eine andere Phase, die dann auch sehr anders zeitlich aussieht.
Sie haben ja einen Sohn, haben Sie gesagt, der ist jetzt 11 Jahre alt. Wie ist das gegangen, als Mutter von einem Kind so ein Projekt durchzuziehen?
Das ist zeitweise, gerade natürlich zu 3 Zeiten oder zu Zeiten, wo man wirklich dann auch noch am Vorbereiten war, wo man 3 und wo ich dann die Nacht bis um 3 immer noch geschafft habe und vorbereitet habe, ist das eigentlich kein guter Beruf für eine Mutter. Und da ist man auch immer wieder in so einem Konflikt natürlich. Ohne Familie wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt geht es besser, oder? Weil jetzt ist er in der Schule, kommt irgendwann um 4 Uhr heim und ich versuche die meisten Sachen bis dann gemacht zu haben. Oder ich arbeite ein bisschen oben noch, wenn er im Bett ist. Aber es gibt schon eine Phase, wo dann auch mein Sohn gesagt hat, er will später nie Regisseur werden, weil man, das heisst, dass man dann nie Zeit hat für seine Kinder und das ist dann natürlich hart. Also da habe ich auch Fragen für das nächste Projekt. Wie kann man das anders machen, dass es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt? Ich habe noch keine Antwort darauf gefunden, ob das möglich ist.
Wir haben jetzt vom Alltag geredet, von der Faszination vom Film. Kann man denn von dem erleben?
Wenn man nicht so lange daran arbeiten würde, dann vielleicht schon. Wenn man so lange daran arbeitet, 6 Jahre, rechnet sich das natürlich nicht. Der Film hat zum Glück, nicht nur wegen dem, aber auch ist es eine große Hilfe, dass wir ein paar Preise gewonnen haben, die auch mit Geld verbunden sind und was jetzt der Teil von dem Minus wieder aufwiegt. Aber auch dort wäre es nicht möglich gewesen ohne Unterstützung von Familie.
Gute Kritiken und Preise bekommen für einen Film, ist das etwas Wichtiges?
Ich denke, das ist wahnsinnig wichtig für die Aufmerksamkeit, die der Film durch das überkommt. Wir haben seit den Preisen unmittelbar noch die Festivalanfragen gekriegt. Wir haben sicherlich eine andere Aufmerksamkeit in der Presse. Wir haben durch das natürlich auch das Publikum, das uns mehr wahrnimmt. Und man muss sagen, dass das Thema Indianer bis zu den Preisen an eher als ein schwieriges Thema befunden worden ist. Also wir haben auch erlebt, dass Verleiher und Kinobesitzer den Film sich nicht mal haben wollen anschauen wollten. Wie sie gesagt haben, Indianer, schwierig. Das ist für so einen Film grossartig, weil das durch das wie ein Stück weit die Tür öffnet. Also sagt, doch, der Film ist offensichtlich interessant. Den kann man sich anschauen, den soll man sich vielleicht auch anschauen und für das sind wir unheimlich dankbar, weil die Aufmerksamkeit könnten wir von uns aus als Verleiher oder als Produktion gar nicht kreieren. Darum ist es wunderbar, für so ein Thema doppelt.
Wie ist das denn für Sie als Filmemacherin? Sind Sie da, also Sie sind ja sehr nahe an den Leuten dran, an dieser Geschichte dran, die Sie erzählen wollen. Werden Sie da auch persönlich involviert? Betrifft Sie das denn auch?
Natürlich. Also das ist immer wieder auch schwierig, weil man einerseits eine gewisse Distanz braucht, auch um Entscheidungen zu treffen, um filmische Entscheidungen zu treffen, wie stellt man so etwas dar. Und gleichzeitig sitzt man auch als Mensch dort und gerade wenn Sachen passieren, wo schwierig sind, gibt es Momente, wo das einem natürlich unglaublich betrifft. Das gehört halt dazu. Es gibt natürlich aber auch wunderbar schöne Erlebnisse, wo einem dann lange die Nacht vom Schlafen abhalten, weil es einem noch im Kopf dreht. Und das ist klar, das gibt es natürlich. Aber das ist sicher auch das Schöne daran an dem Beruf, dass man menschlich so viel erlebt.
Sie haben auch einen sehr persönlichen Film gemacht, einen Kurzfilm über Ihre Mutter, die Multiple Sklerose hat. Wie war das für Sie, diesen Film zu machen, als Tochter von der Betroffenen, von der Hauptdarstellerin eigentlich?
Das war eine ganz sehr schöne Arbeit für mich, eine wichtige Arbeit, auch persönlich sicher. Und es war für mich wie klar gewesen, also ich als Tochter kann den Film nur machen, wenn das auch das Thema ist. Ich kann nicht so tun, als wäre ich ein fremder Mensch. Das wäre nicht authentisch und es würde auch nicht funktionieren. Sondern es ist wie klar auch das Thema von dem Film. Ich als Tochter erzähle die Geschichte, auch wie das war, als Kind mit dem aufzuwachsen. Und es war aber auch ganz interessant gewesen, weil ich natürlich als Regisseurin auch in einer bestimmten Rolle bin, die ich sonst zu meiner Mutter nicht habe. Und aus dieser Rolle heraus mit ihr zusammen auch an dem Film zu arbeiten oder Fragen zu stellen, die ich sonst als Tochter nicht so stelle, das ist sehr berührend gewesen.
Was ist für Sie das Geheimnis von einem guten Film?
Ein guter Film ist ein Film, der mich berührt, der mich erstaunt, der mir eine Welt auftut, eine Gefühlswelt, eine seelische Welt und die mich noch beschäftigt, wenn der Film fertig ist.
Was beschäftigt Sie jetzt als nächstes?
Im Moment beschäftigt mich sehr stark immer noch der Film jetzt, wie das mit ihm weitergeht, wo er, wie der Kinostart im Ausland wird laufen. Also das nimmt im Moment 100% von unserer Arbeitszeit immer noch in Anspruch. Und dann irgendwann auch die Überlegung, wo ich mit meinem Kind die Sommerferien verbringe. Also ein privates Projekt.
Sagt die Filmemacherin Fanny Bräuning im Gespräch mit Michelle Renaud. Ihr Film «No More Smoke Signals» ist auch nominiert für den ersten Basler Filmpreis, der morgen vergeben wird. Die wichtigsten Regionalnachrichten hören Sie wie immer um 3 Minuten vor 6, also in 2 Minuten. Es ist 3 Minuten vor 6, die wichtigsten Nachrichten vom Regionaljournal Basel in Kurzform. Die Veränderung vom Dreispitzareal geht voran. Neben der Hochschule für Gestaltung und Kunst, der HGK, sollen dort auch der Basler Jugendsender Radio X und das Kunsthaus Basel-Land einziehen. Das Gelände vom Dreispitz soll zu einem Quartier werden, wo es Kunst, Design, Wissenschaft, Medien, aber auch neue grosse Wohnungen gibt. Wer gegen Ess- und Trinkverbot in der Basler Tramli verstoßt, kriegt keine Buße. Das Bundesamt für Verkehr stellt klar, dass BVB zwei Dörfer verbieten, als man in den Tramli und Bus isst und trinkt. Sie dürfen aber keinen Buß aussprechen, wenn jemand gegen das Verbot verstoßt. Ungeschoren kommen essende Fahrgäste einen Weg nicht weg. Die BVB dürfen den Fahrgästen die Kosten für das Putzen von Essensresten aufbrummen. Wegen dem Gewitter von heute Nachmittag ist es im Landkreis Lörrach zu Erdrutsch gekommen. Von den starken Regenfällen ist vor allem das Gebiet bei Effringenkirchen und das Kandertal stark betroffen gewesen. Dort sind auch Keller überflutet worden und verschiedene Strassen sind wegen Erdrutsch blockiert. Im Bahnhof von Effringenkirchen hat auch der Blitz eingeschlagen. Das Wetter am Wochenende bringt immer wieder mal Regen, sagt Christine Jutz von SF Meteo.
Zum Abend und in der Nacht regnet es und gewittert es zum Teil kräftig weiter. Morgen Samstag ist es am Vormittag zuerst noch zum Teil sonnig, dann kommen aber bereits die nächsten Quellwolken. Das Regenrisiko morgen deutlich kleiner, einen lokalen Platzregen kann man aber trotzdem nicht ausschliessen. Die Höchstwerte morgen auf der St. Chrischona bei rund 21 Grad, 25 Grad gibt es zu Pratteln, 26 Grad zu Riechen und zu Basel. Auch am Sonntag ist es dann das erste Mal noch freundlich, dann kommen aber neue Gewitter. Am Sonntag sind dann die Gewitter wieder häufiger und vor allem auch kräftiger. Die Höchstwerte am Sonntag bei rund 23 Grad.
Das war das Regionaljournal Basel am Freitag. Am Mikrofon hat sie der Christian Hilzinger begleitet. Das nächste Regionaljournal hören Sie morgen so oben um 17:30. Aber noch voran kommt die Gemeinschaftssendung von allen Regionaljournalen.
Regionaldiagonal die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit diesen Themen. Thailand, Australien, Kongo. In so Ländern fängt der beste europäische Sportfischer Krokodil oder Haifisch. Seine nächste Station heisst Bettlach, Kanton Solothurn. Maria Riggenbach, Flüeli Ranft, Einsiedeln. Keine Zentralschweizer Regierung, die nicht einmal im Jahr eine Wallfahrt unternimmt. Und die führt manchmal sogar zur Erleuchtung. Putzige Holzhäuschen, winzige Gärtchen, ein Markt wie im Mittelalter. Dass hier jemand wohnen könnte, kommt Touristen im St. Gallischen Werdenberg nicht in den Sinn. Sie stürmen die Häuser, als wäre es Disney World. Morgen nach den 12 Nachrichten, Regionaldiagonal.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.